Eigentlich warst du vorher immer nur fett für alle anderen. Ne? Faul, fett, dumm.
Und das Superproblem an der ganzen Geschichte ist, dass Adipositas ja sichtbar ist. Welche Erkrankung ist schon sichtbar? Und Adipositas ist sichtbar und dann eben mit diesen Vorurteilen verbunden.
Das sind ganz schwierige Ernährungsumgebungen, weil ungesundes Snackfood jederzeit überall verfügbar ist.
Und der Spruch zu sagen, essen Sie bitte weniger und bewegen Sie sich bitte mehr, ist genauso dämlich wie einem Depressiven zu sagen, denk doch glücklich.
Und ich habe mir vorgestellt, wo ist mein Leben in 5 Jahren mit Bypass und wo ist mein Leben in 5 Jahren ohne Bypass. Und bei ohne Bypass war so die Frage, na, lebe ich überhaupt noch?
Berlin, Hauptbahnhof. Morgens 9:30 in Deutschland. Menschenmassen strömen über die Bahnsteige, Rolltreppen hoch, Rolltreppen runter. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Immer on the run. Der Duft von warmem, frisch gebackenem Brot steigt mir in die Nase. Noch schnell was zum Snacken kaufen. Und dann ab in den Zug. Vorbei an unnormal vielen Essensständen. Hier gibt es wirklich alles. Donuts, Bubble Tea, Döner, Pommes. Die Versuchung lauert überall. In der Bahnhofshalle drängen sich mir Plakate mit ihren grellen Farben auf, die nur noch mehr an ungesundes Essen erinnern. Schokolade, Burger, Lieferdienste. Schnell weiter. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Naja, wir haben es eben auch eilig. Moment. Kommt dir das bekannt vor? Wohin wollen wir eigentlich so schnell? Und vor allem, warum haben wir irgendwie immer so viel Essen dabei? Essen ist überall. Und überall schnell verfügbar. Wir sind bequem. Also muss auch unser Essen convenient sein. Wir leben in einer absoluten Snack-Gesellschaft. Lieber mehrmals snacken als einmal richtig essen. Aber mal ehrlich, wenn du verreist, wie viele geschmierte Brötchen, Riegel, Shakes und Snacks hast du dabei? Wahrscheinlich viel mehr, als du in derselben Zeit normalerweise essen würdest. Oder? Wir leben in einer Umgebung voller Überfluss. Zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel von allem. Nach Überangebot kommt Übergewicht. Und zwar Übergewicht, das krank macht. Und diese Krankheit hat einen Namen. Adipositas. Die Zahlen sind schockierend. Weltweit leiden mehr als 1 Milliarde Menschen an krankhaftem Übergewicht. Die WHO spricht von einer Epidemie. Adipositas ist eine tickende Zeitbombe. Eine Bedrohung, die erkannt und vor allem langfristig behandelt werden muss. In bestimmten Fällen auch mit einer Operation. Der Kampf ist noch nicht verloren. Aber um es ganz drastisch zu sagen, am Ende hilft oft nur noch eins: abnehmen, um zu überleben. Heutige Station, Zentrum für Adipositas im Vivantes Klinikum Spandau. Ich bin Nelly und das ist die 3. Folge der 2. Staffel von Echt krank.
Alle auf das Bett haben gesagt, you make my day. Ja, du hast dafür bezahlt, du bist Vater, kann ich auch kaum.
Kennst du das?
Ja.
Komm, schieß mit aus.
Das sieht K.O. aus.
Danke. Hallo.
Ja, wie ist es bis jetzt?
Gut.
Ich bin auf 100 Meter mit, dann falle ich um.
Ja, komm mal mit. Bis jetzt ist es ganz gut. Ich habe dafür bezahlt, ich will Spaß haben.
Ja, hab Spaß.
Kilometer 10 habe ich noch ordentlich durchgeballert.
Okay.
Und dann ab Kilometer 10 habe ich dann nur noch.
Hab Spaß. So gut. Okay, ich renne hier zum Brandenburger Tor, oder?
Ja.
Kann ich nicht jetzt wieder?
Was? Wieder zurück und dann müsst ihr zum Brandenburger Tor laufen.
Okay, Girl, ich kann nicht mehr. Viel Spaß. Tschüss.
Caro hat es geschafft. Sie ist ihren ersten Halbmarathon gelaufen. Jeder Schritt fühlt sich an wie ein kleiner Sieg. 21,53 Kilometer voller Erinnerung daran, wie weit sie gekommen ist. 2 Stunden, 50 Minuten und 16 Sekunden voller Gedanken, wie viel sie noch erreichen kann. Was am Ende bleibt, sind unendliche Glücksgefühle. Gänsehaut. Noch vor einigen Monaten war genau das vollkommen undenkbar. Nicht, weil Caro keine Willensstärke besaß. Nein, ganz im Gegenteil. Caro wusste immer, was sie wollte. Aber vor einigen Monaten wog Caro noch fast doppelt so viel wie heute. Spulen wir ein paar Jahre zurück.
Eigentlich habe ich die schon seit der Kindheit. Seitdem ich das allererste Mal in der 3. Klasse auf einer Abnehmkur für Kinder gefahren bin. Ja, das war die allererste damals in der 3. Klasse. Da war ich schon übergewichtig und da hieß es schon Adipositas.
Okay, vielleicht nicht ganz so weit zurück.
Ging wieder runter, ging wieder hoch und irgendwann waren es dann halt mal massive 180 Kilo.
180 Kilo,
Caro war extrem übergewichtig. In dieser Folge werden wir sie begleiten. Denn heute ist sie es nicht mehr. Caro macht Mut. Denn wer weiß besser als Caro, wie der Weg in ein Leben mit Normalgewicht aussieht. Aber sie weiß eben auch, wie sich das Leben mit extremem Übergewicht anfühlt.
Es war einfach mal für meinen Körper super mega anstrengend. Ich habe geschwitzt, ich habe die Sonne gehasst. Ich bin eigentlich im Sommer nie rausgegangen, weil es einfach nur zu warm war. Habe den Winter herbeigesehnt. Es fiel mir alles schwerer und man hat sich das immer schön geredet. Man hat immer gesagt, ich kann mir ja noch die Schuhe zubinden, ich kann mich ja noch waschen, ich kann mich noch selber verpflegen. Ich war immer laut und habe immer, sage ich mal, mein Aussehen, mein Übergewicht so ein bisschen überspielt mit einer Coolness-Art.
Das kann ich nachvollziehen. Am Ende prägen das eigene Verhalten, die eigenen Gedanken und die eigene Wahrnehmung letztendlich das persönliche Selbstbild. Ich bin, wer ich glaube zu sein. Oder so ähnlich. Doch nicht immer stimmen Selbstbild und Fremdbild überein. Zum Beispiel kommt es in der Selbstwahrnehmung von adipösen Menschen vergleichsweise häufig zu einem verzerrten Bild ihres Körpergewichtes. Überrascht hat mich dazu eine Studie, denn die besagt, dass bis zu 50% der Betroffenen, also fast die Hälfte, ihr Gewicht falsch einschätzen. Und zwar nicht minimal, sondern bis zu 23 Kilo weniger.
Ich habe immer vergessen, wie ich aussah. Ich hatte gar nicht das Körpergefühl. Ich habe das nie wahrgenommen, wie ich wirklich war, wie XXL ich eigentlich war.
Und für die anderen?
Eigentlich warst du vorher immer nur fett für alle anderen. Ne? Faul, fett, dumm. Also es war halt immer Mobbing irgendwie. Ne? Also es sind halt immer so deutsche Panzerrollen wieder oder dicke, fette Planschkuh. Das, was die Menschen halt von Leuten denken, die auf der Straße laufen. Ne? Diese Vorurteile, die halt immer wieder kommen.
Adipöse Menschen kämpfen nicht nur gegen ihre Kilos, sondern auch gegen Stigmatisierung. Hartnäckig hält sich das Vorurteil, Übergewichtige seien selbst schuld. Dabei sind fast alle Schuldzuweisungen, die Menschen für ihr Gewicht bekommen, längst verhaltenspsychologisch und neurobiologisch widerlegt und neu bewertet. Das heißt, vereinfacht gesagt, es kommen verdammt viele Faktoren zusammen, die Adipositas begünstigen oder auslösen können.
Dass Adipositas eine Krankheit ist, das habe ich wirklich erst im Vivantes-Klinikum bei Herrn Dr. Ordemann dann eigentlich gelernt.
Ja, mein Name ist Jürgen Ordemann. Ich bin Chefarzt und Leiter des Berliner Adipositas-Zentrums bei Vivantes.
Die Wege von Caro und Jürgen Ordemann werden sich noch lange überschneiden. Er wird zu einem Begleiter auf ihrem Abnehmweg. Denn so viel vorweg, Caro entscheidet sich für eine Operation.
Man muss selber sein Leben in die Hand nehmen. Ja, also du kannst einem dicken Menschen sagen, geh doch mal ins Adipositas-Zentrum, die helfen dir. Oder mach doch mal das oder probier doch mal das. Das funktioniert nicht, wenn du selber nicht an diesem Punkt bist, wo es gar nicht mehr geht. Und an dem Punkt war ich. Also das war meine allerletzte Chance.
Wir sind im April 2021. Erstgespräch. Caro ist auf dem Weg nach Spandau. Genauer gesagt, ins Zentrum für Adipositas im Vivantes Klinikum. Und hier hört sie erstmals Dinge, mit denen sie ihr Übergewicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann.
Fakt ist, Adipositas ist eine Erkrankung, ist nicht nur eine Erkrankung, sondern es ist eine chronische Erkrankung. Das bedeutet, die Erkrankung wird man eigentlich nicht los, kann ein Leben lang andauern.
Das ist leider der klassische Verlauf. Wie bei Caro beginnt Übergewicht oft in der Kindheit. Immer mehr Kinder und Jugendliche erkranken. In Deutschland wiegen etwa 15% aller Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 Jahren zu viel. Fast die Hälfte dieser Kinder gilt als adipös, ist also krankhaft übergewichtig. Ein riesiges Problem, denn je ausgeprägter die Adipositas ist und je länger sie besteht, desto höher ist das Risiko für Folgeerkrankungen. Umso heftiger folgender Fakt. Denn erst 2020, also vor rund 4 Jahren, hat der Deutsche Bundestag Adipositas offiziell als eigenständige Krankheit anerkannt.
Adipositas ist lebensgefährlich, Adipositas ist tödlich. Das ist schrecklich, wenn ich das so ausspreche, aber die Menschen sterben natürlich an den Folgen, an dem Herzinfarkt und. Und man muss sich auch klar machen, wir wissen inzwischen über 30 verschiedene Tumorerkrankungen, die auf dem Boden von Adipositas entstehen. Adipositas ist ein Brandbeschleuniger für Tumorerkrankungen und wir könnten tatsächlich 35.000 Tumorerkrankungen im Jahr vermeiden in Deutschland, wenn wir adäquat Adipositas behandeln würden.
Für mich ist es krass zu hören, wie deutlich Jürgen Ordemann unterscheidet zwischen Adipositas, also der chronischen Erkrankung, und Übergewicht, also im Sinne von zu viel Fettmasse. Adipositas ist deutlich mehr als ein Zustand, den nur eine Lifestyle-Veränderung braucht. Auch so ein gängiges Vorurteil. Was ich mich gerade frage, ab wann ist man zu dick? Wo fängt Fettleibigkeit an? Und wann wird es zur Krankheit? Erst wenn nichts mehr geht? Einen Satz von Caro bekomme ich nicht mehr aus dem Kopf.
Na, mein Körper war so ein bisschen wie Leben am Limit. Also ich hatte ein BMI von über 50.
Es fällt uns relativ schwierig zu sagen, wann jemand adipös ist, aber es gibt tatsächlich eine kleine Rechnung, eine Formel, das ist der sogenannte Body Mass Index. Das ist Kilogramm durch Meter zum Quadrat. Und diese Rechnung ist schon relativ alt, gibt es schon relativ lange. Und man sagt einfach, dass ein BMI zwischen 20 und 25 als normal tituliert wird. Ab 25 Übergewicht, ab 30 Adipositas. Ich in meiner Praxis bzw. im Krankenhaus sehe Patienten mit BMI von 50, 60 und 70. Das ist also, geht alles immer weiter hoch.
Kleiner Einschub, das weißt du bestimmt schon. Aber es sei an dieser Stelle nochmal erwähnt. Auch Spitzensportler und Bodybuilder haben einen sehr hohen BMI. Bedingt durch Muskelmasse. Also immer im Kontext sehen.
Das Gute ist irgendwie, dass in meiner Sprechstunde, wenn ich eine Erstvorstellung habe, ein Patient sich zum ersten Mal vorstellt, ich nach wenigen Minuten merke, dass die Patienten total auftauen. Es kommt nicht einfach jemand vorbei und sagt, ich brauche jetzt eine Therapie, sondern die Patienten haben sich das alle schon sehr lange überlegt und haben eine gesamte Odyssee an Therapieversuchen hinter sich gebracht. Da fließen sehr viele Tränen. Sie merken zum ersten Mal in einer medizinischen Sprechstunde, dass sie verstanden werden, dass die Erkrankung als Erkrankung anerkannt wird, dass ich sie nicht selbstverantwortlich mache, sondern sage, die Gründe sind so vielfältig und jetzt versuchen wir mal herauszufinden, woran es liegt und was wir vor allem machen können.
Caro ist nun in Behandlung.
Dr. Ordemann war so der Erste, der gesagt hat, wir schaffen das und ich helfe Ihnen. Und das war für mich, wie er das zu mir gesagt hat, war das so der erste Arzt, der mich verstanden hat, der wirklich wusste, ich sage, ich kann einfach nicht mehr, ich bin jetzt einfach tot, dann ja mir so ein Gefühl gegeben hat von Geborgenheit.
Diese Aufgabe habe ich mir auch gestellt, dass ich hier den Patienten und die Patientin so an die Hand nehme, dass sie eine relativ lange Therapie erhalten. Was ich mache, ist ja einerseits Therapiewege zu empfehlen, andererseits aber auch den Patienten die Möglichkeit geben, dass sie in dieser Vielfalt an Therapiewegen einen eigenen Pfad entdecken, den sie dann begehen können.
Die Adipositas-Therapie ist vielfältig. Das Ziel ist immer gleich, deutliche Gewichtsabnahme und dadurch die Risikofaktoren für andere Krankheiten reduzieren. Oft fällt in diesem Zusammenhang die Abkürzung MMK. MMK steht für multimodales Konzept und das beschreibt verschiedene Bausteine, die während der Therapie entscheidend sind. Also Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltensmaßnahmen. Dazu aber später mehr.
Wobei ich sagen muss, dass die meisten ja schon viele Therapien hinter sich gebracht haben. Die meisten haben schon zig Ernährungsberatungen gemacht. Die meisten haben eigene Diäten durchgeführt. Sie haben versucht, Sport zu machen.
Die Patientinnen und Patienten bei Jürgen Ordemann möchten also endlich eine Therapie finden, die ihnen langfristig hilft. Vielleicht hast du auch schon mal etwas von der sogenannten Abnehmspritze gehört? Also Medikamente, die gespritzt werden. In den USA haben sie sich innerhalb sehr kurzer Zeit zu einem großen Hype entwickelt. Auch in Deutschland ist das Präparat seit 2023 zugelassen. Doch die allermeisten, die zu Jürgen Ordemann kommen, haben eine andere Behandlung im Auge. Sie kommen mit dem direkten Wunsch einer Operation. Oder wie es umgangssprachlich heißt, Magenverkleinerung.
Ja, diese Magenverkleinerung ist so ein Sammelbegriff, den ich eigentlich nicht so mag, weil es ist genauso stigmatisierend, wie die Adipositas-Erkrankung stigmatisiert wird. Der Magen wird verkleinert, jetzt kann der Adipöse nicht mehr so viel essen, super, Ziel erreicht. Und das ist falsch. Aber am Ende des Tages geht es natürlich um eine Veränderung des Magens und eine Veränderung des Verdauungsweges. Und diese Veränderung des Anatomietraktes führt dazu, dass, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, dass eine Diät nicht mehr als ewiger Kampf empfunden wird, sondern als Normalzustand.
Die OP ist sogar ein relativ kurzer Eingriff. Minimalinvasiv, das heißt ein Eingriff, bei dem nur kleine Schnitte nötig sind. Nach 1 bis 2 Stunden ist die Operation vorbei. Also die Dauer der OP ist wirklich nicht das Problem. Entscheidend ist eher der Zeitpunkt, wann operiert wird. Jürgen Ordemann sagt sogar,
Tatsächlich ist es so, dass wir in Deutschland viel zu spät operieren. Die Menschen kommen viel zu krank. Sie haben eine hohe Krankheitslast. Sie haben Diabetes. Sie haben Folgeerkrankungen. Und alleine die Tatsache, dass wir inzwischen wissen, dass Adipositaszellen, also Fettzellen, nicht nur Fettzellen sind, sondern kleine Mikrofabriken für Botenstoffe, für Entzündungsstoffe, dann wissen wir schon mal viel, viel mehr und wie wir darauf reagieren können.
Und trotzdem bleibt die Frage.
Warum ist denn nichts gemacht worden? Und die Adipositaschirurgie gibt es schon seit 60 Jahren. Das ist jetzt keine neue Erfindung. Aber es ist nicht bei uns angekommen, nicht in den Köpfen, nicht in den Krankenhäusern, nicht bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Und hier bedarf es Aufklärung.
Ich hatte 3 Anläufe in meinem ganzen Leben zu dieser Magen-Bypass-Probier. Als ich meinen Abnehmweg angefangen habe und erstmal alleine von den 100, also da war Höchstgewicht 180 Kilo. Und da habe ich angefangen, das zu machen und habe alle Operierten verpönt. Die waren rote Tücher. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass der Neid aus mir spricht. Ja, und Neid ist ja die besondere Anerkennung eines Menschen.
Das Zögern ist völlig normal. Im Durchschnitt sind es 6 Monate zwischen Erstgespräch und Operation. Ein halbes Jahr ist eine lange Zeit, in der man sich fragt, ist es die richtige Entscheidung, sich unter das Messer zu legen? Wie wird mein Leben danach aussehen? Und werde ich mein Übergewicht dauerhaft bekämpfen können? Auf dem Weg zur Operation gibt es einige Hürden, zum Beispiel die Finanzierung. Das hat auch viel mit den Krankenkassen zu tun. Das Zögern gehört also dazu. Doch vielleicht ist die größte Hürde wirklich man selbst.
Gut, okay, ich muss jetzt über diesen Schatten springen, also über mein eigenes Ego, mir doch die Hilfe suchen, die mir zusteht. Und das ist halt auch dieses Problem, was wir häufig halt auch in der Gesellschaft haben, ne? Wie du sagst, dieses, ich will das jetzt alleine schaffen.
Für Caro war die Entscheidung getroffen. Kein Zurück mehr. Sie lässt sich operieren. Und dann der nächste Rückschlag.
Da gab es einen Moment, da ging es dann zu dem letzten OP-Vorgespräch, wo dann alles zu der Krankenkasse geschickt wird. Und da kam halt dieses psychologische Gutachten. Da stand halt dann dementsprechend drinne, dass die OP nicht geeignet wäre wegen dieser Vorerkrankung halt.
Caro hat Borderline. Ihr Zustand ist stabil. Zum damaligen Zeitpunkt war sie seit über 3 Jahren nicht mehr in Therapie. Doch für die Krankenkasse reichte das anscheinend nicht aus.
Aber gefühlt musst du halt für eine Krankenkasse oder für irgendwelche Psychologen als Borderliner dauerhaft in Therapie sein, damit du gefestigt bist. Braucht dich nicht. Und dieses Gutachten war dann halt zerschlagend und war das ein bisschen sehr, sehr schwierig.
Monate vergehen. Es wird Winter, Frühling, Sommer und dann kommt der Herbst 2022, der 26. September. Für Caro war es womöglich einer der wichtigsten Tage ihres Lebens, der Tag der Operation.
Dann hatte ich nochmal einen Sondertermin, nochmal mit dem Psychologen gesprochen, nochmal alles nochmal erörtert. Dann hat zum Glück das letzte Gutachten dann auch gesagt, ja, wir befürworten die OP unter dem Gesichtspunkt, dass ich halt auch im Background psychologische Hilfe habe. Das musste ich nachweisen, dass ich einen Psychologen habe, der mir zur Not dann auch zur Seite steht.
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis. Caro spricht oft davon, dass eine Operation nicht der leichte Weg ist, aber der schnelle. Und eine Operation ist eben auch nicht der einzig richtige Weg bei der Behandlung von Adipositas. Aber es ist Caros Weg. Und genau den erzählen wir hier. Von daher weiter in der Geschichte.
Weil man darf bei dieser OP nicht vergessen, dass das eine ist das Körperliche und das andere ist, was die Seele mit einem macht dann. Wenn jetzt einer sich das Bein bricht, kriegt er auch einen Gips und die Krücken. Und genauso ist halt die OP auch. Ne? Das hat Dr. Ordemann auch sehr schön erklärt und hat immer gesagt, das sind halt die Krücken. Danach das Laufen, wenn das, sag ich mal, verheilt ist, das müssen sie dann selber hinkriegen. Ne? Aber die Krücken, die baut er uns erstmal.
Ich will denen erstmal einen Krückstock geben, und das ist die Operation, aus diesem Teufelskreis herauszukommen, aus dieser Adipositas-Falle herauszukommen, um dann die Chance zu bekommen, ein neues Leben zu führen. Und ich sag das auch, diese Operation ist ein Reset-Knopf in unseren neurologischen Strukturen, um einfacher, leichter mit dieser Umwelt umzugehen.
Auf der einen Seite sehr erleichternd, dass man den Weg nicht ganz alleine gehen muss, dass man an die Hand genommen wird. Doch andererseits auch ziemlich ernüchternd. Findest du nicht? Die OP ist geschafft und dennoch beginnt jetzt erst irgendwie die harte Arbeit.
Die seelische Betreuung ist dem wichtig, weil man lernen muss, sich wieder zu akzeptieren. Ich sagte ja auch schon vorher, dieses Körpergefühl, ja, dass man sich immer noch so XXL sieht im Spiegel und so, das habe ich ja immer noch das Problem und was man halt auch bearbeiten muss. Und man muss sich auch darüber im Klaren werden, dass es ja eine Art von Verhaltenstherapie auch in der psychologischen und seelischen Betreuung gibt. Und diese Verhaltenstherapie betreut halt dementsprechend auch dieses Essverhalten.
Unser Auftrag ist es in der Regel nicht zu erklären, was gesunde Ernährung ist. Die meisten Patientinnen und Patienten wissen das. Sondern unser Auftrag ist es eher, dafür zu sorgen, dass die Ernährungsweise auch umgesetzt werden kann.
Das ist Diana Rubin und sie ist Chefärztin am Zentrum für Ernährungsmedizin an zwei Vivantes-Standorten. Auch sie hat Caro auf ihrem Weg unterstützt, auch wenn das nicht immer leicht war.
Im Grunde genommen, jeder Dicke, gebe ich euch Brief und Siegel, könnten alle Ernährungsberater werden. Die wissen alle, wie es funktioniert. Jetzt kommt aber die Sache, Krankheit, Umsetzung, da ist dann schon das Problem da.
Also das Essverhalten ist sicherlich bei vielen Adipösen pathologisch, wie wir sagen, also krankhaft. Das sind also erlernte Verhaltensweisen und Muster, die häufig schon in der Kindheit angelegt werden. Und da erfüllt das Essen eben nicht die Ernährungsfunktion ausschließlich, sondern befriedigt auch emotionale Bedürfnisse beispielsweise. Also wenn jemand traurig ist oder wütend oder Langeweile hat, dann ist die Person mehr, weil das in der Vergangenheit eben zur erfolgreichen Bewältigung von diesen Gefühlen beigetragen hat. Und dieses erlernte Verhalten wieder umzukehren, das ist eine der größten Herausforderungen in der Ernährungsmedizin und in der Therapie von Adipösen.
Jetzt wird mir das erstmal so bewusst, wie viele bestimmte Momente mich in meinem Leben geprägt haben mit Essen. Und das ist dieses große Problem, dass du irgendwann in dieser Spirale so drin bist, dass das Seelische dich so erdrückt, dieses von außen. Du fühlst auch irgendwie, dass du anders bist und dass es alles sich auch anders anfühlt und das halt mit Essen ertränkst.
Manchmal braucht es eben genau das, eine Perspektive von außen, die das anspricht, was man selbst womöglich nicht wahrhaben möchte.
Und mir sagte damals ein Psychologe, wo ich mal in der Klinik war, der sagte zu mir, da haben sie sich aber einen ganz schönen Schutzpanzer angefressen. Oh, den hätte ich auch schießen können. Und im Fazit dann so ein paar, also als wir dann die Therapie, als ich ihn dann etwas näher kenne, das war gleich die erste Therapie, da hat er mir das gleich gesagt. Und der Mann, der hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe mir mit diesem Essen, das war mein Schutz, ich habe jegliches Gefühl in Essen ertränkt. Traurigkeit, Freude, ja, wenn alle so, was sind sie denn? Sind sie Stressesser oder sind sie Langeweileesser oder wann essen sie denn? Und ich so, gar nicht. Nein, natürlich, ich habe in allen Gefühlslagen gegessen, überall.
Das Bahnhofsbeispiel zu Beginn hat ja schon krass verdeutlicht. Wir leben halt wirklich in einer ungesunden Welt, in einer ungesunden Ernährungsumgebung, wie Diana Rubin sagen würde. Aber ist uns das überhaupt bewusst? Welche Fragen werden in der Ernährungsberatung gestellt?
Also normalerweise frage ich erstmal, seit wann das Übergewicht besteht, ob schon mal Therapien stattgefunden haben, ob Begleiterkrankungen bestehen oder Vorerkrankungen.
Ein hilfreiches Tool kann auch ein Ernährungstagebuch sein. Oder weißt du noch alles, was du gestern gegessen hast?
Wobei wir auch wissen, dass da auch 20% der Lebensmittel weggelassen werden, üblicherweise, gerade bei Adipösen. Das rechnet man sozusagen immer mit ein. Aber wenn ich jetzt frage, was hast du gestern gegessen oder wie isst du normalerweise, da werden auch oft zum Beispiel die Snacks weggelassen.
Da wird von den Ernährungsexpertinnen und Experten schon im Vorhinein mit eingerechnet, dass etwas verschwiegen werden könnte. Heftig. Aber sie wissen halt auch, warum.
Wir hatten einen Supermarkt um die Ecke. Gleich um die Ecke. Mir ging es total dreckig, richtig dreckig. Und wenn mein Partner aus dem Haus war und die Kinder an der Schule, bin ich darüber gegangen. Hab mir Essen geholt, hab das gegessen und ich habe sogar den Weg zum Müll wieder gefunden. Und habe das schnell, dass alle Spuren, ich habe ja nichts gegessen. Man fängt an, sich selber zu belügen. Ja? Also man hat ja gar nichts gegessen, man glaubt es irgendwann selber. Du isst es, aber du glaubst dann irgendwann selber, nee, ich habe das ja gar nicht gegessen, ist ja gar nichts mehr da. Ich habe das ja schon zum Müll gebracht. Aber dass der Müll eigentlich in meinem Körper war, das habe ich nie irgendwo geglaubt.
Irgendwann ist sie dann da. Die Erkenntnis, dass das eigene Essverhalten überwiegend ungesund ist. Und auf die Erkenntnis folgt der Wille, sich bewusster und gesünder zu ernähren. Und auf den Willen folgt die Umsetzung.
Also man sollte auf jeden Fall dann so einen Mittelweg finden, weil wenn man zu drastisch alles ändert, dann ist keine Aussicht auf dauerhaften Erfolg.
Oft sind es kleine Gewohnheiten, die den großen Unterschied machen. Auch bei Caro.
Das ist ganz kurios. Ich wollte das früher nie glauben, aber ich habe zum Beispiel früher nie Nüsse gegessen. Ich habe Nüsse, also da ist mir schon schlecht geworden bei dem Gedanken. Ich könnte jetzt Nüsse in Hülle und Fülle essen. Joghurt war ich auch früher nie ein Fan von. Jetzt kann ich es ohne Probleme essen.
Man braucht sehr viel Disziplin. Also ich habe wirklich die größte Hochachtung für Personen, die es schaffen, 10, 20, 30 oder 40 Kilo abzunehmen. Und das Gewicht dann auch noch zu halten, das ist die allergrößte Herausforderung.
Das habe ich noch gar nicht verraten. Auch Caro hatte vor ihrer OP abgenommen. Beeindruckende 60 Kilo hatte sie eigenständig an Gewicht verloren. Doch wie sie selbst sagte, danach ging es wieder hoch, runter. Nachhaltig war das leider nicht.
Ich will das Problem überhaupt nicht kleinreden. Also dauerhaft durch Ernährungsumstellung das zu schaffen, ist verdammt schwer.
Kleines Gedankenexperiment. Was wäre, wenn wir schon viel früher damit anfangen würden, ein Bewusstsein für unsere Ernährung zu schaffen? Präventiv, also eine Art Adipositas-Aufklärungsarbeit.
Da bräuchten wir aber auch wirklich verpflichtende Lehrinhalte am besten, bereits in Kitas und Schulen. Am besten auch Ernährungs- und Küchenpraxis, also dass die Menschen auch wieder kochen lernen.
Wir müssen in die Familien gehen, weil ich habe für mich festgestellt, es ist alles Ursprung Kindheit. Essen, Kochen, Mütter sind viel unterwegs, wir machen eine Pizza, alles Mögliche. Gerade in den Kinderarztpraxen wird häufig das diagnostiziert. Dann kommen die auf eine Abnehmkur. Das Problem ist, du bist dort in einem geschützten Rahmen. Du hast da keine Schule, du hast keine Familie. Und die Eltern werden dann nicht mit an die Hand genommen. Die werden so dann alleine gelassen.
Und wir fordern politisch ganz klar auch gesetzliche Maßnahmen, um einen gesünderen Lebensstil zu erleichtern, sag ich mal, so wie andere Länder das gemacht haben. Großbritannien hat zum Beispiel eine große Initiative auch gestartet zur Reduktion des Zuckerkonsums und hat eine Steuer oder eine Herstellerabgabe auf Süßgetränke eingeführt und die war sehr erfolgreich.
Absurd. Eine Krankheit, die so viele betrifft und in der Politik von so wenigen beachtet wird.
Also wo wir noch sehr dran waren, war das Kinderlebensmittelwerbeverbot. Weil ja Kinderlebensmittel, wie ihr wahrscheinlich wisst, werden häufig beworben mit angeblich gesundheitsförderlichen Effekten, enthalten aber oft auch sehr viel Fett, Salz und Zucker. Wir wollen eben gerne erreichen, dass es dazu ein Gesetz gibt, dass eben Werbung für ungesunde Lebensmittel, die an Kinder verkauft werden, eingeschränkt wird.
Ernährung ist eben ein enormes gesellschaftspolitisches Thema, das für jeden von uns tagtäglich relevant ist. Auch für Caro. Durch die Operation und ein umfangreiches Behandlungskonzept hat sich ihre Einstellung zum Essen grundlegend verändert.
Jetzt ist es so, dass Essen gar keinen großen Stellenwert hat mehr in meinem Leben. Essen dient für mich als Nährstoffaufnahme. Ich hatte vorher nie ein Sättigungsgefühl. Und auf einmal merkst du bin ich jetzt satt? Also ich musste erstmal dieses Gefühl wieder kennenlernen, dass mein Magen sagt, boah, ich bin satt. Ich habe für mich beschlossen, ich möchte nicht mehr, dass Essen mein Leben bestimmt. Ich möchte nie wieder an diesen Punkt zurück.
Caro fühlt sich aktuell so wohl wie noch nie zuvor. Aber mal ehrlich, sie hat auch sehr viel erreicht. Die OP ist geschafft, Verhalten und Bewegung wurden umfassend betreut und auch die Essgewohnheiten sind andere geworden. Um das nochmal zu betonen, das alles ist absolut kein Selbstläufer. Doch das alles bringt unwahrscheinlich viel Veränderung mit sich. Der Körper vergisst nicht. Und in Caros konkreten Fall ist ihr altes Gewicht auch äußerlich noch erkennbar. Das, was an ihr altes Gewicht erinnert, sieht sie jeden Tag. Die überschüssige Haut. Doch auch hier gibt es medizinische Hilfe.
Also die plastische Chirurgie im Rahmen der Adipositas-Therapie ist ein wichtiger Punkt. So adipöser ein Patient im Vorfeld war, umso höher die Chance, dass er dann im Nachhinein auch plastisch operiert werden muss.
Für Caro hieß die Lösung Bauchdeckenstraffung.
Das war wie so eine Amputation. Ich kannte halt meinen Schwabbel und wenn ich die Bilder so mir angucke, immer wenn ich meinen Schwabbel angefasst habe, war das auch so wie so ein liebevoller Schwabbel.
Auch hier ist psychologische Betreuung wichtig. Denn stell dir mal vor, dir würde plötzlich ein Teil deines Körpers fehlen.
Dann stehst du vorm Spiegel und guckst dich an und denkst erstmal, wow, hallo fremder Mensch, du hattest noch nie in deinem Leben so einen Bauch, geschweige denn alles, was da drunter irgendwo unten rum wieder gestrafft wurde, was zu straffen war, war für mich eher erst 2-3 Wochen fremd. Du siehst halt von heute auf morgen anders aus, ne? Und viele kommen halt mit der Veränderung nach dieser massiven Abnahme auch nicht klar. Was die Leute oft nicht verstehen ist, dass du hast ja nur 3 oder 5 Mini-Narben. Mini. die siehst du gar nicht. Also bei mir sind die schon vor der Bauchdeckenstraffung irgendwie alle komplett weg gewesen. Aber innen drin ist total viel passiert. Und die denken dann, oh, ich darf ja gar keine Schmerzen haben. Das muss ja jetzt alles hier wieder normal funktionieren.
Caro wäre nicht Caro, wenn sie nicht auch diesen Eingriff mit Bravour gemeistert hätte. Und das hat sie. Und sie reflektiert. Und sie spricht ziemlich offen darüber. Über ihr altes und ihr neues Leben.
Ich kann ja nicht sagen, dass ich vorher jetzt ein total schlechtes Leben hatte. Ich habe einen tollen Partner, ich habe ein tolles Kind, ich habe einen tollen Job, ich habe immer viele, viele tolle Menschen um mich herum. Das will ich ja nicht löschen irgendwo, ne? Also, und für mich war das halt ein absolutes Upgrade.
Caros Erkrankung war sichtbar und sie machte sie noch sichtbarer und öffentlich für alle. Nämlich auf ihrem Instagram-Kanal. Caro nimmt ab. Den Link findest du auch in den Shownotes. Caro lässt mehrere tausende Menschen an ihrem Leben teilhaben. Alle Höhen und Tiefen inklusive.
Es ist so eine Art Vorbildfunktion, die man auch eingeht. Läuft bei mir auch nicht alles glatt und das versuche ich auch möglichst transparent auch so darzustellen, weil es ist auch okay, wenn mal nichts glatt geht. Und ich möchte den Leuten da draußen, und ich glaube, das habe ich auch ganz, ganz gut geschafft, Mut machen, dass sie sich nicht von der Familie, also ich kriege ganz oft Nachrichten, meine Familie ist so dagegen und die sagen, alles der leichte Weg. Und dass man ein ganzes Organ nicht zerschneiden darf, dass das ein Eingriff in den Körper ist, in diesem normalen Verdauungstrakt, bla bla bla. Ja, mag sein. Ich kann mich noch an die Storys vor meiner Magen-Bypass-OP erinnern, dass ich total gespannt bin auf mein schlankes Ich oder mein dünnes Ich, weil ich mich noch nie in meinem Leben dünn gesehen habe. Das war ja, wie ein Blind Date.
Auch wenn es vielleicht kein vollkommen neues Leben ist, sondern ein Upgrade. Es ist auf jeden Fall ein Leben, in dem plötzlich neue Dinge möglich sind. Neue Erfahrungen, neue Erlebnisse.
Mein Sohn hat mich damals immer gemessen, wie er um mich rumkommt, weil er konnte mich vorher nie komplett umarmen. Und er hat mich dann immer gedrückt, ne, und sagte, guck mal Mama, jetzt komme ich ganz rum. Oder dass wir jetzt klettern können zusammen im Urlaub oder wandern gehen. Also wirklich klettern im Kletterpark, ne, so die ganz schwierigen Kurse auch, ne, oder da bei diesen, wenn man da über die Seile da fliegt, dann steht ja da immer Maximalgewicht 120 Kilo. Konnte ich halt früher nie mitmachen. Und jetzt, okay, ich mach mit. Und dann schrei ich da rum, weil ich mir sowas von in die Hosen scheiße, weil das so aufregend ist. Ja, das ist cool. Dann kriege ich die erste Nachricht, wann hast du denn angefangen mit Sport? Das ist die erste Nachricht. Und dann denke ich mir, Leute, mach doch mal langsam. Also fange an, deinen Körper zu lieben und auf ihn zu hören und gib ihm die Zeit.
Das ist es. Alles braucht seine Zeit. Denn was ich krass finde, über all die Jahre haben sich Routinen gebildet und gefestigt. Und jetzt nach der OP soll alles plötzlich schnell gehen.
Jetzt bin ich für mich mit mir zufriedener. Also wo ich wirklich dann so sage, ich habe mit mir mal inneren Frieden geschlossen, dass ich wirklich sagen kann, ich kann mich mal hinsetzen und habe keine innere Unruhe, irgendwas machen zu müssen.
Aktiv, aktiver Caro. Nach ihrem ersten Halbmarathon in Berlin kam schnell der nächste Halbmarathon am Rennsteig.
Das heißt, die laufen jetzt mal runter. Herzlich willkommen vom Rennsteig. Und dann sind wir dorthin gefahren und ich habe echt an mir gezweifelt. Das war der erste Moment, wo ich mal richtig an mir gezweifelt habe und gedacht habe, das wirst du nie in deinem Leben schaffen. Und ich habe es geschafft und ich weiß noch, wir mussten um eine Kurve rumlaufen und es lief ein Mann mit mir mit die letzten 2 Kilometer. Und unsere Hände sind angeschwollen durch dieses Laufen, durch die Temperaturen. Und die Hände waren ganz, ganz dick. Und dann haben wir immer die Hände nach oben genommen, dass das Wasser wieder aus den Händen zurückläuft, weil du gar nicht mehr deine Hände irgendwie biegen konntest. Und dann haben wir immer gerufen, und die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Und sind die letzten 2 Kilometer singend mit den Händen nach oben dort eingelaufen. Dann habe ich geweint, weil es war für mich echt der Moment, wo ich dieses Ziel gesehen habe und gewusst habe, ich schaffe das.
Caro ist am Ziel. Naja, nicht endgültig. Aber irgendwie symbolisch schon ein bisschen. Denn Caro hat es geschafft, massiv an Gewicht zu verlieren.
Weil das Abnehmen ist die eine Sache. Das Halten und dabei bleiben, das ist die Königsdisziplin.
Der Kampf gegen Adipositas ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ein Lauf, der viel abverlangt, körperlich und psychisch. Ein Lauf, der alte Gewohnheiten hinterfragt, ungesunde Muster aufdeckt und neue Routinen entwickelt. Der Startschuss fällt im Kopf. Und wie es ebenso ist bei einem Lauf, kann und muss man vielen Menschen vertrauen, die einen unterstützen. Natürlich Familie und Freunde, die einen permanent anfeuern. Aber auch Medizinern und Medizinerinnen, die einen begleiten.
Also Caro ist ein wirklich fantastisches Beispiel dafür, wie die Erkrankung erstmal akzeptiert wird, angenommen wird und dann auch behandelt wird. Und sie macht unglaublich vielen Patientinnen und Patienten Mut.
Und natürlich kommen irgendwann Momente, wenn die Kraft schwindet, wenn Rückschläge einen aus der Bahn werfen und man sich verzweifelt die Frage stellt, wofür mache ich das alles?
Der einzige Punkt, was ich immer bereut habe, ist, dass ich es nicht schon eher gemacht habe für meinen Sohn.
Aber letztendlich ist es der eigene Wille, der einen vorwärts treibt. Der Glaube daran, dass jeder Schritt zählt, dass jede kleine Veränderung im Verhalten ein Fortschritt ist. Und die gnadenlose Ausdauer, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Am Ende ist der Kampf gegen Adipositas ein Lauf. Ein Lauf, um zu überleben. Lauf, Caro, lauf!
Und nächstes Jahr steht der Marathon auf dem Plan. Und bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Und wenn ich den nicht schaffe, dann schaffe ich den halt 2026. Mal gucken, also, we will see.
Das war die dritte Folge der zweiten Staffel von Echt krank. In der nächsten Episode reisen wir ins Jahr 2075. Was wollen plötzlich Tech-Konzerne wie Amazon am Gesundheitsmarkt? Und wie werden sogenannte Superkrankenhäuser aussehen? Startet die KI-Systeme, macht euch bereit für Hologramm-OPs. Die Zukunft der Medizin wird digital.
Das, was wir heute für ein Krankenhaus halten, sehen wir hoffentlich 2075 nicht mehr.
Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn dir die Episode gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA, Soundpool Studio und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss und bis zur nächsten Folge.